Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von DINO, Digital Innovation Ostbayern. In dieser Serie spricht THD-Host Jörg Kunz mit den Projektpartnern über Themen der digitalen Transformation, insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen sowie in öffentlichen Einrichtungen in Ostbayern. DINO, wir gemeinsam digital.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des DINO-Podcasts. Digital Innovation Ostbayern. Heute bei mir zu Gast ist Fabian Engel. Fabian, du kommst von der OTH Regensburg und arbeitest dort am Laboratory for Safe and Secure Systems. Und du bist heute bei uns mit einem speziellen Thema. Es geht um das Thema Eye-Tracking. Schön, dass du da bist, dass du aus Regensburg nach Deggendorf gekommen bist. Laboratory for Safe and Secure Systems. Was ist das und was machst du da, Fabian?
Erstmal danke für die Einladung, dass ich hier sein kann. Der Name, der hat ja erstmal nichts mit Eye-Tracking zu tun. Also wenn ich Safe and Secure Systems höre, denke ich in erster Linie an IT-Sicherheit und viel weniger an irgendwelche Augenbewegungen. Das liegt aber einfach daran, dass wir historisch gewachsen sind. Also dieses Labor hat drei Kernfelder. Zum einen haben wir Forschungsprojekte, die sich mit kritischer Infrastruktur beschäftigen. Das ist eben funktionale Sicherheit, IT-Sicherheit, was vielmehr in diesen klassischen Software-Engineering-Aspekt einspielt. Und darüber hinaus, und das vergessen sehr viele, beim Thema Sicherheit spielt der Mensch ja immer eine Rolle. Und da haben wir dann noch zwei weitere Kerngebiete, nämlich einmal, wie vermittle ich denn dieses Wissen und eben auch empirische Forschung. Und da haben wir seit 2018 ein Eye-Tracking-Labor und in genau dem forschen wir eben zu allem rund um IT-Sicherheit, Nutzerfreundlichkeit, Nutzererlebnis, einfach das ganze Spektrum, was sich damit Eye-Tracking abbilden lässt.
Okay. Auf das Thema, auf das, was du forschst und dort machst, komme ich später nochmal zu sprechen. Mhm. Aber du hast das Thema Eye-Tracking jetzt nochmal angesprochen. Klingt nach einem sehr speziellen Thema. Und es geht ja bei DINO um die Digitalisierung von kleinen, mittelständischen Unternehmen, auch größeren Unternehmen, aber auch Behörden. Und da würde mir das Thema Eye-Tracking jetzt als spezieller Aspekt im ersten Moment nicht einfallen. Wie kam es dazu, dass Eye-Tracking Teil dieses Projekts ist?
Eye-Tracking ist da auch über diesen Aspekt Nutzerfreundlichkeit und Produktgestaltung eingeflossen. Also das sind bisher so Aspekte, die in diesem ganzen EDI-Programm sehr, sehr wenig abgebildet sind, weil eben sehr viel Technologien im Mittelpunkt stehen, die man auch wirklich sich vorstellen kann in Bezug auf maschinelles Lernen, Sensoren etc. Das sind ja Konzepte, da wissen mittelständische Unternehmen meistens, die brauche ich oder ich habe da einen bestimmten Anwendungsfall für. Und Eye-Tracking ist für uns dann eher die Technologie, mit der wir aufzeigen können, hey, so interagieren Nutzer tatsächlich mit euren Produkten. Also es ist so eine Technologie, die eher in die Kommunikationsschiene greift, anstatt jetzt die technischen Aspekte beim Kunden wirklich aufzugreifen.
Okay. Beim Betrachten von Webseiten denke ich eigentlich in erster Linie immer erst an eine eher separierte Kommunikation, eine Firma zeigt mir was, ich schaue drauf, aber eigentlich besteht kein direkter Kontakt. Da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, dass das nicht unbedingt so sein muss. Mhm. Also die Usability, wie nutzerfreundlich ist eine Webseite, ist ein Thema bei den Unternehmen natürlich. Jeder von uns hat da negative Erfahrungen, ärgert sich, warum bestimmte Sachen nicht funktionieren oder warum man nicht so einfach dahin kommt, wo man hinkommen möchte. Eye-Tracking wäre jetzt für mich als Korrektiv mir nicht in den Sinn gekommen, dass ich sage, okay, lass uns das Eye-Tracking anschauen und auf der Basis der Ergebnisse dann unsere Website optimieren.
Da hast du vollkommen recht. Also Eye-Tracking ist jetzt nicht die einzig wahre Technologie, um Webseiten oder irgendwelche digitalen Produkte auszuwerten. Man muss aber dazu sagen, dass Eye-Tracking sehr, sehr viele Vorteile bietet im Gegensatz zu klassischen Fragebögen oder Interviews. Normalerweise, wenn ich mich mit so einem digitalen Produkt beschäftige, dann muss ich ja erstmal eine bestimmte Grundbasis finden. Also ist mein Produkt überhaupt nutzerfreundlich? Wie ist denn das Benutzererlebnis? Und du hast jetzt gerade schon diese Negativbeispiele angesprochen, die bleiben natürlich hängen. Und das sind genau die Sachen, die wir bei uns im DINO dann auch als Ausgangspunkt für die Beratung nehmen. Wir haben klassische Kunden bei uns, die kommen dann und sagen, oh, Nutzererlebnis haben wir noch nie was mit zu tun gehabt, wollt ihr nicht mal? Und das ist aber ein Ansatzpunkt, da haben wir gar nicht die Expertise und die Kapazität, um das von Anfang bis Ende zu betreuen. Das heißt, wir fragen dann gezielt, was denn Probleme aktuell sind. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Eingabefelder nicht gefunden werden oder wenn irgendwelche Prozesse immer wieder von Kundenseite abgebrochen sind, dann kann man da explizit ansetzen. Das heißt, Eye-Tracking verfolgt bei uns eigentlich eher so eine problemorientierte Perspektive. Das heißt, es muss schon was schief laufen, dass wir genau schauen, was denn schief läuft.
Okay, also die Awareness, es läuft was schief, ist dann schon da. Im Zusammenhang mit dem Eye-Tracking habt ihr natürlich auch euch um das Thema Phishing gekümmert. Also Phishing ist ja der kriminelle Versuch, über Fake-E-Mails oder ähnliche Dinge sensible Daten abzugreifen, Kontodaten, Passwörter und so weiter. Die meisten, auch wir an der Hochschule, kennen dazu Schulungen. Also man macht eine Schulung, schaut, wie muss ich eine E-Mail anschauen, die Adresse, den Text und so weiter, um eine Phishing-E-Mail zu erkennen. Aber mit Eye-Tracking kann man da auch dran arbeiten. Wie funktioniert das?
Da sprichst du tatsächlich ein Erfolgskonzept an, was wir bei uns im Dino etabliert haben. Meine Kollegin Merit Christen, die war ja schon vor ein paar Podcast-Folgen bei euch und die hat im Dino ja dieses Schwerpunktgebiet IT-Sicherheit. Und wir haben irgendwann festgestellt, dass sich diese beiden Themen wirklich gut kombinieren lassen. Und da haben wir dann ein Workshop-Konzept entwickelt, wo wir klassische Phishing-E-Mails, also tatsächlich die, die wir tagtäglich bekommen, sei es über die Hochschule oder privat, die haben wir hergenommen und in so eine Art Quiz umgewandelt. Weil diese klassische Schulung, die jeder von uns einmal im Jahr machen muss, die ist meistens nicht sonderlich spannend. Also man klickt sich im besten Fall noch durch ein Quiz durch und dann merkt man, okay, ich darf keine Anhänge öffnen, ich sollte mir die Links anschauen, bevor ich draufklicke. Aber sowas nimmt man viel mehr mit, wenn man das tatsächlich auch mal erlebt. Und das Interessante ist, wir hatten in diesen Schulungen teilweise ITler sitzen, die uns davor hoch und heilig geschworen haben, sie kennen sich bestens aus, sie wissen, welche Anhänge sie nicht öffnen etc. Und die haben dann Anhänge komplett übersehen. Also die E-Mail war für die glaubwürdig, weil sie eben diesen Anhang, der diese Gefahr kommuniziert, übersprungen haben, weil sie den in ihrer alltäglichen Kommunikation so selten haben. Und das sind auch wieder diese Aspekte, die ich mit Eye-Tracking aufgreifen kann. Ich kann tatsächlich auswerten, wo Nutzerinnen und Nutzer hinschauen und welche Felder sie in dem Fall komplett übersehen.
Ich meine, wenn ich es im Test mache, schaue ich natürlich, weil ich dafür vorbereitet wurde, speziell jetzt auf den Link oder speziell auf Ding, aber dann übersehe ich vielleicht Dinge, auf die jetzt nicht extra oder dezidiert hingewiesen wurde. Übersehe ich einfach mit meinem zufälligen Schauen sozusagen über die Webseite.
Genau. Und da spielt auch so ein bisschen das Thema Sozialisierung wieder mit rein. Wir sind ja sehr oft bei mittelständischen Unternehmen. Und diese mittelständischen Unternehmen haben teilweise noch andere Prozesse etabliert, wie man sie jetzt aus großen Institutionen wie Hochschulen kennt. Da ist es noch vollkommen normal, dass mehrere Rechnungen als ZIP-Datei verschickt werden. Also wenn ich in meinem E-Mail-Fach eine ZIP-Datei in einem Anhang sehe von einer Adresse, die ich eventuell noch nie gesehen habe, dann landet die sofort im Spam-Ordner. Und das sind einfach Prozesse, die da noch anders laufen. Und deswegen ist es auch da wichtig, so ein bisschen Sicherheitsbewusstsein zu schaffen, dass es solche Anwendungsfälle auch noch gibt und dass man da vielleicht einfach zweimal hinschaut, wortwörtlich.
Wahrscheinlich auch für euch interessant, weil man ja, wenn man in so ein Projekt reingeht und beraten möchte oder aufklären möchte, von bestimmten Voraussetzungen ausgeht, aber dann eben feststellt, dass manche digital vielleicht doch noch auf einem anderen Level unterwegs sind und man diese Dinge auch noch beachten muss. Wenn ihr jetzt bei einem Unternehmen so einen Eye-Tracking-Test macht oder mit so einem Unternehmen zusammenarbeitet, wie lange dauert sowas und wie viele Ressourcen muss ein Unternehmen da reinstecken? Weil die müssen ja Vorbereitungen treffen, die müssen euch, wie wir es gerade festgestellt haben, sagen, okay, wir arbeiten so und so. Wie lange dauert sowas?
Das hängt so ein bisschen vom Anwendungsfall ab. Es hat sich aber tatsächlich im Projekt herausgestellt, dass es sehr viel länger dauert, als wir ursprünglich angenommen haben. Also so eine Studie, wo ich vorhin angesprochen habe, wenn ein Unternehmen weiß, ich habe da einen bestimmten Prozess, der ist fehlerbehaftet und da möchte ich mal herausfinden, an welcher Stelle scheitert der denn. Sowas zu untersuchen, dauert im Schnitt volle Arbeitszeit, knappe 2 Wochen, wenn nicht länger. Und das ist jetzt rein die Arbeitszeit, die wir bzw. ich in dem Förderprojekt in diese Studien stecke. Da brauchen wir vom Kunden natürlich noch Zugang zu den Webseiten. Wir brauchen bestimmte Anweisungen, wie jetzt diese Prozesse ablaufen sollen. Und tatsächlich auch ganz wichtig, wer ist denn die Zielgruppe? Also wir hatten dann ein schönes Beispiel oder zwei. Die einen haben gesagt, wir haben eine App entwickelt, die richtet sich an junge Erwachsene. Mhm. Naja, da liegen die Studierenden bei uns relativ nahe. Da schaut man dann halt einfach im Umkreis an der Universität, ob es jemanden gibt, der Lust hat, freiwillig teilzunehmen. Ein anderes Unternehmen ist gekommen und hat dann gesagt, ja, unsere Zielgruppe ist durchschnittlich Ü60. Da wird es an der Uni dann schon ein bisschen schwieriger, die richtigen Leute zu finden. Mhm. Also das sind diese ganzen Aspekte, die man da gar nicht so wirklich sieht und die in so eine Studie aber auch mit reinlaufen.
Aber die Unternehmen liefern euch praktisch Material oder Informationen und ihr arbeitet dann separat an der Hochschule das aus? Oder ihr seid also nicht im Unternehmen, dass ihr sagt, okay, wir sitzen hier 2 Wochen da, arbeiten mit den Leuten im Unternehmen und schauen uns bestimmte Dinge an? Oder ist es eine Kombi aus beiden?
Es ist eine Kombination. Also diese Phishing-Schulung, die wir vorhin angesprochen haben, die machen wir im Unternehmen. Wir haben bei uns im Labor sowohl stationäre als auch mobile Eye-Tracker. Das heißt, man kann sich das wie so einen Koffer vorstellen. Da ist ein Laptop drin, da ist ein Bildschirm drin, da ist die Eye-Tracking-Leiste drin. Und mit denen kann man auch zum Unternehmen vor Ort fahren. Das hat halt den Vorteil, dass da weniger Zeit seitens des Unternehmens anfällt, weil wenn da 20, 30 Mitarbeiter teilnehmen, kann ich ja schlecht verlangen, dass sie sich einen Mannschaftsbus mieten und auf einmal nach Regensburg fahren. Mhm. Besonders, weil wir ja im ostbayerischen Raum beraten. Auf der anderen Seite hatten wir aber auch die beiden Beispiele, die ich genannt habe. Da haben uns die Unternehmen einfach ihre Webseite zur Verfügung gestellt, entweder als Prototyp oder halt die tatsächliche Webseite online. Da sollten wir einmal beobachten, wie Nutzer einen Gutschein eingeben. Da brauchen wir dann natürlich auch einen Gutschein, den wir da dementsprechend für die Studie verwenden können. Also es sind diese kleinen Aspekte, die am Ende doch mehr Zeit brauchen und dann den ein oder anderen E-Mail-Verkehr verursachen.
Okay. Und bei der Zielgruppe junge Erwachsene geht ihr einfach hin und sagt, wir suchen unsere kleine Kohorte aus, setzen wir vor den Computer und schauen, wie sie schauen.
Kohorte ist jetzt ein bisschen zu weit gegriffen, weil man muss natürlich.
Gruppe von Leuten, ne?
Genau, man muss natürlich immer schauen, auch dass die Anforderungen zusammenpassen.
Ja.
In dem Fall war es jetzt eine App, wo es einfach nur um Alltagstätigkeiten ging. Da ist natürlich so gut wie jeder ungefähr gleich gut geeignet. Wenn wir jetzt aber spezielle Anforderungen haben, ich denke jetzt eher in den wissenschaftlichen Alltag, da haben wir Studien mit Softwareentwicklern. Da brauchen wir natürlich Leute, die mindestens 2, 3, 4, vielleicht sogar 5 Jahre Erfahrung in dem Bereich haben. Und sowas schränkt dann die Nutzergruppe noch ein.
Mhm.
Und wir können natürlich jetzt auch nicht unsere Nutzer irgendwie bezahlen, dass die an diesen Studien teilnehmen. Also wir bauen da rein auf Freiwilligkeit auf.
Eye-Tracking, um die Usability von Webseiten zu optimieren, ist eine Sache. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, es gibt natürlich noch andere Anwendungen. Ich kann mich erinnern, das habe ich auch schon gesagt, aber da lag ich, glaube ich, falsch. Werbepaneele an Bushaltestellen zum Beispiel, die, sobald jemand davor steht und die anschaut, interagieren die quasi. Also es ist eine Interaktion zwischen dem digitalen Tool und der Person, die davor steht. Vielleicht war es kein Eye-Tracking oder hat nur per Sensor darauf reagiert, dass da anscheinend jemand steht. Und dann kam eine Botschaft. Was gibt es denn sonst noch für Anwendungen von Eye-Tracking, die interessant sind?
Also du hast gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Nur weil etwas auf mich als Person scheinbar interagiert, heißt es nicht, dass da automatisch Eye-Tracking mit drin ist. Aber ein Beispiel, was ich sehr schön finde, ist so gut wie jeder, der ein iPhone oder ein iPad hat, der kennt sicherlich seit bestimmt 2 oder 3 Jahren Face ID. Und Face ID funktioniert genauso. Im Endeffekt sind das Infrarotlichter, die einem ins Gesicht gestrahlt werden. Das klingt jetzt erstmal schlimm, ist aber komplett unbedenklich, weil wir als Menschen Infrarotlicht ja nicht wahrnehmen können. Und anhand von einer speziellen Infrarotkamera und diesem Infrarotlicht können diese Geräte eben erkennen, wo man hinschaut. Das hat jetzt da aber eher integrative Aspekte. Das heißt, Leute, die zum Beispiel nicht mit Geräten interagieren können, weil sie beispielsweise ab Kopf abgelähmt sind, die können durch die Augen dann trotzdem sich auf diesen Geräten navigieren.
Mhm.
Das heißt, Eye-Tracking hat aktuell eher so einen Accessibility-Charakter, wo man schaut, dass man Nutzergruppen zu Geräten hinführt, die vielleicht sonst gar nicht benutzen könnten. Ich habe aber auch nochmal nachgeschaut und VW baut teilweise auch Eye-Tracking-Technologien in ihre Autos ein. Also die haben früher geschaut, ob man die Müdigkeitserkennung anhand von Eye-Tracking untersuchen kann. Da ist irgendwann rausgekommen, ist es viel günstiger, wenn ich einfach die Lenkradbewegung mit Algorithmen untersuche. Mhm. Aber ein anderes Beispiel, was die mittlerweile untersuchen, sind diese Digital Hubs, also diese riesigen Displays, die man im Auto hat, dass die teilweise anders interagieren, wenn ich auf bestimmte Elemente schaue, dass dann Informationen schon dargestellt werden und zum Beispiel Interaktionsschritte entfallen.
Ich mag nochmal zurückkommen auf die Face-ID-Erkennung, weil die hat mich schon im Vorgespräch so fasziniert, weil es ja quasi möglich ist, dass, wenn ich eine Webseite anschaue, die Webseite mich auch anschaut über Eye-Tracking, also mich also obwohl ich die Kamera aus habe, mich unbeobachtet fühle, können Biosignale über meine Augenbewegungen aufgenommen und verarbeitet werden. Stimmt das so? Ist das so? Klingt ziemlich spooky für mich.
Man muss nochmal ganz klar unterscheiden, nur weil das Gerät das kann, heißt das ja nicht automatisch, dass externe Dienstleister darauf Zugriff haben. Und im Falle von beispielsweise einem iPhone ist es so, dass ich da ja schon aktiv sagen muss, ich möchte jetzt mit dem Gerät interagieren oder ich möchte es jetzt entsperren. Die Technologie ist aber natürlich in den Geräten etabliert. Also die Eye-Tracker sind da drin und funktionieren natürlich auch schon bis zu einem gewissen Grad.
Okay, wenn ich also jetzt eine Verschwörungstheorie aussetzen wollte, könnte ich das machen. Weil also die Technologie ist da, das heißt, sie ist theoretisch nutzbar, aber es gibt natürlich Gesetze, die verhindern sollen oder das auch tun wahrscheinlich, dass solche Dinge angewendet werden, außer ich möchte es wie bei Face ID, wo ich ja möchte, dass das Gerät mich erkennt, dass ich keine Zahlen eintippen muss.
Genau. Da habe ich tatsächlich eine schöne Anekdote. Wir hatten nämlich vor ungefähr 1,5 Jahren zu Beginn des Projekts einen Themenabend, wo wir zum Thema Eye-Tracking einfach aufgeklärt haben. Und normalerweise haben wir zum Abschluss dieser Veranstaltung immer noch so eine Fragerunde. Und ich kann mich erinnern, damals war eine Unternehmerin dabei, die gefragt hat, ob sie sich die Geräte nicht mal ausleihen kann und bei ihren Mitarbeitern unter die Monitore klebt. Und da sind wir dann auch sehr, sehr hellhörig geworden, weil das sind ja Sachen, die wollen wir nicht mit Eye-Tracking erreichen. Mhm. Also unser Ziel ist ja die Forschung, um Produkte integrativer und ansprechender zu gestalten, aber nicht, um jetzt irgendwelche Leute zu überwachen. Und da haben wir auch ganz schnell versucht, die Richtung zu wechseln. Aber auch in der Forschung ist es nicht so einfach, diese Daten einfach auszuwerten, weil Biosignaldaten, wie du es gerade schon gesagt hast, sind personenbezogene Daten. Mhm. Das hat man vielleicht nicht so vor Augen, weil das sind Bewegungen, die macht man meistens nicht freiwillig. Und diese Daten auszuwerten, ist tatsächlich ungefähr so reguliert, als wenn du jetzt eine medizinische Doktorarbeit schreibst.
Mhm. Das Arbeiten mit so Biosignaldaten ist ja auch deine Forschungsarbeit.
Genau.
Da hatten wir eingangs schon ganz kurz drüber gesprochen. Was ist der Sinn hinter dieser Forschung? Oder vielleicht gibst du uns mal ein bisschen einen wissenschaftlichen Blick auf das Ganze. Warum erforscht man solche Dinge? Warum werden solche Dinge entwickelt? Und welchen Nutzen hat die Gesellschaft oder hat man davon am Ende?
Also bei meiner Doktorarbeit geht es genau darum, dass ich untersuche, wie interagieren Personen mit Webseiten und ich zeichne eben parallel die Augenbewegungen zu auf. Und dann versuche ich anhand von Algorithmen zu erkennen, welche Augenbewegungen denn auslösen, dass die Personen eine Webseite als eher wenig oder eher sehr nutzerfreundlich empfinden und wie das ihr Nutzererlebnis beeinflusst. Also wir haben vorhin schon angesprochen, normalerweise werden Usability und User Experience durch Fragebögen oder Interviews ausgewertet. Das sind so die zwei bekanntesten Möglichkeiten. Und ich versuche eben in meiner Arbeit zu schauen, ob ich anhand der Augenbewegung auf ähnliche Ergebnisse kommen kann wie diese Fragebögen. Mhm. Und das hat bei mir aber eher die Absicht, dann zu identifizieren, welche Elemente auf dieser Webseite sorgen denn beispielsweise für bestimmte Augenbewegungen und wie äußern sich dann diese Elemente natürlich in Bezug zu der wahrgenommenen Nutzerfreundlichkeit.
Also im Endeffekt zielt es darauf ab, dass man Unternehmen quasi einen Leitfaden gibt oder sagt, okay, deine Elemente musst du farbär so gestalten, du musst sie da platzieren, die müssen blinken oder nicht blinken. Wenn du eine optimale einerseits Nutzerfreundlichkeit hast, dass deine Kunden sagen, okay, schaue ich mir gerne an die Webseite, andererseits aber auch natürlich als Unternehmen möchtest du ja bestimmte Handlungen auslösen, dass du auch die erziehen kannst. Kann man das so sagen?
Also diese Handlungen, die werden ja heutzutage auch schon verfolgt. Also um jetzt auch nochmal das abzuschwächen, was du gerade meintest, dass so eine Webseite ja diese Biosignaldaten theoretisch nutzen kann, um beispielsweise Kaufentscheidungen zu vorhersagen. Da kann man stattdessen ja auch einfach die klassischen Interaktionen auf einer Webseite hernehmen. Das ist heutzutage ja schon gang und gäbe, dass ich aufzeichne, welche Buttons in welcher Reihenfolge geklickt werden. Und daraus leite ich dann ab, ob die Nutzer jetzt noch Interesse haben oder nicht. Mhm. Und man könnte einen ähnlichen Ansatz eben mit Eye-Tracking fahren. Und um so ein bisschen Einblick auch in die Forschung zu geben, bei Eye-Tracking unterscheidet man immer zwischen sogenannten Fixationen, also Punkte, wo ich stehen bleibe mit dem Auge und wirklich Informationen wahrnehme, und Sakkaden. Das sind die, ganz einfach formuliert, die Verbindungen zwischen den Punkten, also die Augenbewegungen. Und da ist es so, dass sich herausgestellt hat, dass ein hohes Nutzererlebnis, also ein positives Nutzererlebnis, hängt meistens damit zusammen, wenn ich sehr lange Sakkaden habe, also sehr große Sprünge zwischen diesen Fixationspunkten. Wenn ich jetzt aber große Probleme mit einer Webseite habe, weil zum Beispiel die Usability einfach schlecht ist, führt es dazu, dass ich teilweise gegenläufige Sakkaden habe. Das heißt, ich springe in eine Richtung und springe sofort wieder zurück oder in eine gegenläufige Richtung. Mhm. Und daraus kann man dann schon ableiten, das eine ist eher so ein Muster, wo die Leute jetzt wahrscheinlich Informationen suchen, und das andere sind eher große Muster, wo man sieht, es wird sich jetzt ein Bild angeschaut oder die Webseite wird überflogen. Also da kann man ganz klar unterscheiden, tritt die Person jetzt hier gerade auf der Stelle und hat ein Problem, oder schaut die sich die Webseite an und hat da einfach Spaß bei.
Also ich kann unterscheiden, wenn ich was lange anschaue, kann es ja sein, ich schaue es lange an, weil es mir gefällt, oder ich schaue es lange an, weil ich nicht mehr weiter weiß. Mhm. Kann ich dann über die Technologie auch unterscheiden? Ich meine, da sind natürlich unterschiedliche Emotionen, einmal Enttäuschung oder einmal Freude damit verbunden. Kann man das auch unterscheiden?
Da sprichst du einen ganz guten Punkt an, weil Eye-Tracking-Daten per se sind eigentlich neutral. Das sind ja nichts anderes als X- und Y-Koordinaten über einen bestimmten Zeitverlauf. Und deswegen kommen wir auch beim Eye-Tracking um Fragebögen oder Interviews nicht drum herum, weil nur weil ein bestimmtes Muster in den Augenbewegungen auftritt, wissen wir ja nicht, hat das jetzt automatisch mit einem positiven oder einem negativen Nutzererlebnis zu tun. Und deswegen läuft unsere Forschung meistens so ab, dass wir noch eine Triangulation durchführen, wo wir dann eben durch einen Fragebogen noch erfassen, hatte diese Person jetzt gutes oder ein schlechtes Nutzererlebnis. Und dann kann man eben schauen, die Gruppe, die das als eher schlecht beurteilt, zeigt folgende Muster auf, und die es als gut empfindet, weist andere Zusammenhänge auf.
Gibt es da auch Anknüpfungspunkte dann zu irgendwelchen Neurowissenschaften, die sagen, solche Sachen, die ihr da macht, die ja aus der Technik kommen, sind auch interessant für uns Neurowissenschaftler?
Auf jeden Fall. Also Eye-Tracking hat so drei große Säulen, wenn man das möchte. Einmal die psychologischen Aspekte, also sowas wie Kaufverhalten, was löst in mir Bedürfnisse aus. Dann natürlich so in Bezug auf Usability, Gestaltungsperspektive und aber auch die medizinische. Mhm. Und in der medizinischen gibt es schon Studien, wo man eben bestimmte Krankheiten auch vordiagnostizieren kann durch Augenbewegungen. Zum Beispiel sind die Augenbewegungen von einer Person, die an ADHS erkrankt ist, anders als Leute, die nicht an ADHS erkrankt sind. Mhm. Das sind aber keine Forschungsbereiche, mit denen wir uns beschäftigen. Also da muss man ganz klar sagen, Psychologie, Usability, UX und medizinische Untersuchungen sind drei komplett getrennte Bereiche.
Ja, aber wichtig ist aus meiner Perspektive ja, dass die Forschung sich auch, dass A weiß, was B tut, und die Ergebnisse von B vielleicht nutzt, um sie, weil man selber keine Expertise dafür hat oder weil man sagt, die Ergebnisse sind schon da, die sind aber auch interessant für uns, dass sie eben das Wissen besser verbreitet, ne, in der äußerst komplexen Forschungswelt, die wir haben. Deswegen finde ich es einen interessanten Aspekt. Wie viele so Unternehmen habt ihr, mit wie vielen Unternehmen habt ihr bisher gearbeitet bei dem Eye-Tracking? Kann man das sagen?
Kann man grob sagen, also von den Studien, die wir wirklich durchgeführt haben, sind es so ungefähr 10 gewesen, eben bedingt durch die Länge. Wenn man sich das mal hochrechnet, 2 bis 3 Wochen plus Kundenakquise etc., kriegt man einfach auf Dauer nicht so viel unter. Mhm. Was wir aber tatsächlich aus dem Grund etabliert haben, sind diese Workshop-Formate.
Okay.
Und da können einfach Unternehmen diese Technologie mal testen und mal sehen, wie funktioniert das überhaupt, weil meistens kann man sich erst dann so ein Bild machen, was ich damit denn überhaupt untersuchen kann.
Für dich als Forscher ist die Zahl 10, 1 gleich 10 ausreichend, wo du sagst, hier habe ich Ergebnisse einsammeln können, die ich auch wirklich gebrauchen kann, die ein bisschen repräsentativ sind? Oder ist es noch, ist es zu wenig?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich ja in meiner Doktorarbeit auch maschinelles Lernen, also Algorithmen und Eye-Tracking-Daten verknüpfe. Und Algorithmen brauchen ja zwangsweise mehr Daten, um die überhaupt trainieren zu können. Meistens ist es aber in den Eye-Tracking-Studien so, dass selbst im wissenschaftlichen Bereich, wo die wirklich umfangreich Thesen testen, 30 bis 40 Leute teilnehmen, weil das Equipment sehr teuer ist, weil einfach die Probanden nicht verfügbar sind. Ich meine, man muss auch erstmal 40 Leute finden, die freiwillig an so einer Studie teilnehmen, plus die Studiendurchführung etc. Also ich habe für meine Doktorarbeit auch eine Studie gemacht, die unabhängig von dem ist, was wir in Dino mit den Unternehmen machen. Und in der Studie hatte ich jetzt über 120 Teilnehmer. Da sind aber alleine an Aufnahmedaten eben knappe 150 Stunden reingeflossen, plus wahrscheinlich nochmal 100 bis 200 Stunden Vorbereitung.
Okay. Und umgekehrt die Unternehmen? Was ist deren Rückmeldung, die da mitgemacht haben? Wie beurteilen die Erkenntnisse, die ihr ihnen dann an die Hand gibt?
Die sind meistens schon super froh über solche qualitativen Analysen. Also aus diesen Eye-Trackern geben wir meistens Heatmaps und sogenannte Scan-Paths aus. Die zeigen über so eine Webseite verteilt oder ein anderes Produkt, wo Leute am meisten hinschauen. Und das ist ja meistens schon ein relativ guter Indikator dafür, welche Elemente auf der Webseite jetzt gerade Aufmerksamkeit binden und welche nicht. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch was, das kann ich jetzt schlecht durch einen Fragebogen abbilden.
Ja.
Und das hilft den meisten wirklich schon sehr stark.
Du hast vorhin das Wort Akquise gesagt. Wie kommt ihr an die Firmen? Oder umgekehrt, wie kommen die Firmen zu euch?
Am Anfang war es sehr mühsam, weil A, Dino kannte keiner. Das heißt, man ist auf Leute zugegangen, hat gesagt, wir bieten da gerade was kostenlos an. Habt ihr nicht Lust, um auf die Phishing-Thematik wieder zurückzukommen? Da waren sehr, sehr viele Parallelen da. Und irgendwann hat sich dann aber so ein Kundenstamm etabliert. Und dann hat das eine Unternehmen bei uns tatsächlich dem Bekannten weitergegeben, hey, wir haben da eine super Studie gemacht, die haben unsere Webseite untersucht, wollt ihr nicht auch mal? Mhm. Und mittlerweile arbeiten wir dann eben auch mit Multiplikatoren zusammen, wie der IHK oder anderen Förderprojekten, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind, aber jetzt zum Beispiel Eye-Tracking nicht machen. Die machen dann Usability und UX-Research und dann kann man sich einfach ergänzen und die Unternehmen profitieren noch davon.
Okay, prima. Ich habe noch eine andere Frage zum Eye-Tracking. Kann man das Verhalten, diese Bewegung der Augen irgendwie clustern, dass man sagt, keine Ahnung, junge Erwachsene oder Ü60, Power-User, die jeden Tag vorm Computer hocken oder solche, die fast nie vorm Computer hocken, kann man da sagen, okay, die schauen so, die schauen so, die schauen so, oder ist es bei jedem, schaut jeder Mensch anders auf so eine Webseite?
Also grundsätzlich hat jeder Mensch komplett eigene Augenbewegungen. Die kann man sich eigentlich wie einen Fingerabdruck vorstellen. Also so wie du schaust, ist jetzt nicht komplett identisch zu meiner Blickweise. Und vor diesen Eye-Tracking-Studien führen wir auch immer eine Kalibrierung durch. Die läuft meistens so ab, dass Leute auf einen schwarzen Punkt schauen und den über einen Bildschirm verfolgen. Und da sieht man dann immer eine bestimmte Abweichung. Und die Software korrigiert das aber, dass zumindest diese Blickabweichungen wieder zusammengeführt werden. Das hindert aber nicht daran, dass eben demografische Aspekte da noch mit reinspielen. Also Alter, da hast du jetzt wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen, weil da habe ich erst vor 2 Wochen eine Publikation zu fertig gemacht.
Ja,
Alter hat tatsächlich einen Einfluss auf die Augenbewegung. Liegt nahe, weil ältere Leute anders mit Produkten interagieren als jetzt junge Leute. Aber Alter hat tatsächlich einen sehr signifikanten Einfluss auf diese Augenbewegung und auf auch in meinem Fall die Ergebnisse der Machine Learning-Algorithmen. Gleichzeitig, das habe ich da auch mit untersucht, Bildung hatte weniger einen Einfluss. Und auch in unseren Phishing-Studien haben wir andere Faktoren untersucht. Wie hat das Geschlecht einen Einfluss darauf? Wie gut ich Phishing-E-Mails erkenne und so weiter. Und da ist zumindest auf das übergeordnete Ziel, also die Erkennung von Phishing-E-Mails, da gab es keine großen Abweichungen.
Okay, weil für Firmen wäre es natürlich interessant zu wissen, okay, wenn meine Zielgruppe eben junge Erwachsene sind, muss ich die Webseite so aufbauen. Wenn sie über 60-jährig sind, muss ich die App so aufbauen. Darum wäre das natürlich interessant zu sagen, okay, hier gibt es eine Lösung, aber anscheinend
das lässt sich jetzt nicht
ein gewisses Grundmuster, aber halt nicht letztendlich. Okay. Abschluss des Podcasts stelle ich, weil es ja um Ostbayern geht und weil wir auch die Leute, die bei diesem Projekt mitarbeiten, ein bisschen näher kennenlernen wollen, drei Fragen zum Thema Ostbayern und zum Projekt. Ein Lieblingsbeispiel für gelungene Digitalisierung.
Also bei uns aufs Projekt bezogen, ja. Muss man sagen, sehr, sehr viele Kunden freuen sich eben im Zusammenhang von Eye-Tracking schon darüber, dass sie überhaupt mal einen Einblick bekommen, was für Elemente denn die Nutzer anschauen. Und wir hatten eine Firma, die waren zufälligerweise genau in dem Redesign ihrer App. Und die haben uns erzählt, sie haben das Problem, dass Leute den Anmeldeprozess irgendwann abbrechen. Das lag daran, dass der, ich bilde mir ein, 11 oder 12 Schritte beinhaltet hat und im Endeffekt keine Prozessfortschritt angezeigt wurde. Mhm. Und da haben wir dann tatsächlich auch im Design mal unterstützt und haben vorgeschlagen, dass oben in diesem Prozess eine Fortschrittsleiste gezeigt wird. Und wir konnten danach in der Eye-Tracking-Studie zeigen, dass die Leute, die Fortschrittsleiste hatten, A, weniger Zeit gebraucht haben und B, sehr, sehr viel mehr auf diese Leiste geschaut haben. Das heißt, es war auch das Bedürfnis da, um eben zu überprüfen, wo bin ich denn jetzt gerade? Was vollkommen verständlich ist, wenn ich 20 Minuten damit beschäftigt bin, mir einen Account anzulegen.
Absolut. Ist ja auch bei den Schulungen, die wir angesprochen haben, ist es immer schön zu sehen, ich bin jetzt auf Seite sowieso und so viel muss ich noch.
Genau.
Was wird aus deiner Sicht am dringendsten benötigt, um die Digitalisierung hier in der Region voranzubringen?
Also die offensichtliche Antwort wäre wahrscheinlich Fördergelder, aber das hat wahrscheinlich so gut wie jeder in diesem Podcast schon angemerkt, dass das immer eine Hürde ist. Ich würde sagen, besonders in Bezug auf Eye-Tracking eine gewisse Technologieoffenheit, weil wir sehr, sehr oft auch damit kämpfen, dass Leute sehr voreingenommen in Beratungen gehen. Und du hast vorhin dieses schöne Beispiel gebracht mit, dann kann mich die Webseite am Ende überwachen. Das sind tatsächlich Annahmen, die sehr, sehr viele Kunden bei uns haben. Und da muss man dann erstmal abschwächen und tatsächlich auch darauf hinweisen, dass das ja nicht nur durch Eye-Tracking erfolgt und dass das auch gar nicht das Ziel der Forschung ist, aber so eine gewisse Grundabwehrhaltung tut natürlich der Forschung im Ganzen nicht gut, was sich bei uns auch in den Probanden dann niederschlägt.
Okay, aber da haben wir heute vielleicht ja einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass diese Ängste ein bisschen schwinden. Die letzte Frage ist, was, ich weiß nicht, kommst du aus Ostbayern?
Nein.
Nein, aber was gefällt dir hier besonders? Oder gibt es was, was dir besonders gefällt?
Ich muss sagen, Ostbayern kennt man ja sonst eher aus so einer touristischen Perspektive. Man fährt jetzt in den Bayerischen Wald oder so. Und durch das Förderprojekt sind wir ja bei Unternehmen. Und ich habe gemerkt, wir sind nicht nur bei Unternehmen, sondern wir sind bei Familienunternehmen. Das heißt, man ist automatisch sofort integriert in die familiäre Struktur vor Ort. Und ich kann mich an wirklich viele Situationen vor Ort erinnern, wo man dann kurzerhand am Freitag noch zum gemeinsamen Frühstück mit eingeladen wurde oder die Sekretärin, die gerade ihren Nusszopf mitgebracht hat und die uns am Ende noch was mitgegeben hat. Also das sind so persönliche Momente, die ich bisher in den größeren Städten nicht hatte.
Okay, das ist schön zu hören und sehr sympathisch. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für die Aufklärung und ich hoffe, dass wir ein paar Ängste genommen haben, dass wir auch Sachen erklärt haben, die vielleicht unklar waren und auch die Potenziale aufgezeigt haben, die Eye-Tracking für die Digitalisierung von Unternehmen, Behörden etc. hier in der Region haben. Nochmal Dank, Fabian Engel von der OTH in Regensburg, dass du hier in Deggendorf warst und ja, wir schauen weiter.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.
Bleiben Sie unserem Dino-Podcast gewogen, wenn Sie Ihre Digitalisierung maximal professionell angehen wollen. Und besuchen Sie gerne unsere Website www.edih-dino.de. Den Link finden Sie in den Shownotes.